Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Wladimir Balzer.
Herzlich willkommen zur Kultur vom Tage. Wir sprechen gleich mit einem Theatermacher aus Mariupol, der sein Theater und seine Stadt an die russischen Truppen verloren hat. Dann schauen wir uns Fotos aus der Ukraine vor dem Krieg an und sehen, was verloren gegangen ist. Dann erinnern wir an den großen, an den listigen Schriftsteller Friedrich Christian Delius. Und nicht zuletzt fragen wir, was die neu vergebenen Grimme-Preise über das deutsche Fernsehen aussagen. Die Ukraine ist gerade im Südosten ein zerstörtes Land. Die Stadt Mariupol ist dem Erdboden gleichgemacht und jetzt besetzt von den Russen. Vor dem Krieg gab es hier eine lebendige Kulturszene, geprägt auch von einem Kulturzentrum, in dem ein sehr bekanntes Theater zu finden ist, nämlich das Theater Theatromania. Nach Jahren des Off-Theater-Daseins ist es inzwischen, oder war es, muss man ja leider sagen, Teil des staatlichen Nationaltheatersystems und einer der innovativsten Orte dafür in der Ukraine. Davon ist nichts mehr übrig. Der Theaterleiter ist nach Deutschland geflohen. Anton Telbisov. Guten Abend, dobry večer.
Dobry večer.
Wie sieht jetzt Ihr Alltag in Deutschland aus? Как там выглядит ваша ежедневная жизнь сейчас в Германии?
Да, вы знаете, сейчас я только буквально вернулся из Польши.
Er kommt gerade aus Polen zurück, sagte er, wo er eine Ausstellung mit Fotos von Mariupol gezeigt hat, vor und nach dem Krieg. Ein paar seiner Schauspieler konnten mit dorthin kommen zu der Ausstellung und haben eine Performance zur Eröffnung gezeigt. Das heißt also, Sie sind in Kontakt mit Ihren Schauspielerinnen und Schauspielern. Ich glaube, es sind ja insgesamt 40. Wie geht es Ihnen?
Сейчас у нас разбросало всех по всему миру, по всему свету. У нас люди живут и в Польше, и в Германии, и в Финляндии.
Die Schauspielerinnen und Schauspieler, sagt Anton Telbisov, sind verteilt auf der ganzen Welt. Deutschland, Polen, Irland, Finnland, Litauen. Sie haben eine Telegram-Gruppe, sie treffen sich über Videocalls, immerhin, sie machen weiter, sagt er. Und er betont auch, Theater ist eine Waffe. Er nutzt sie, um zu erzählen, was ihm wichtig ist. Und er sagt auch, dass er und die Schauspieler aus seinem Theater zusammenhalten, auch wenn es nicht einfach ist. Alle sind ziemlich zerstört. Das heißt, es wird noch ein bisschen dauern, bis Sie vielleicht auch ein gemeinsames Theaterprojekt wieder im Ausland auf die Beine stellen können?
Да, безусловно, но вот Польша показала, что
Das wird dauern, sagt Anton Telbisov, der Theatermacher aus der Ukraine. Polen, wo er gerade war, hat gezeigt, dass Schauspielerinnen und Schauspieler, seine Kollegen aus der halben Welt, hunderte Kilometer zusammenkommen, um über ihre Stadt zu reden, über ihr Land zu reden, über diese Situation sich auszutauschen. Und in Hannover, da ist er gerade mit der Stadt, mit dem Theater auch dort im Gespräch, um da womöglich auch die aktuelle Inszenierung des Theaters Theatromania aus Mariupol zeigen zu können. Auch mit deutschen Schauspielern. Am 24. August soll das sein, zum ukrainischen Unabhängigkeitstag. Da soll das laufen. Das wäre die Inszenierung auf der Grundlage eines wichtigen Romans in der Ukraine von Michailo Kozubinski, Schatten der vergessenen Vorfahren. Das würde er sich wünschen, dieses Stück in Hannover zu sehen, in Deutschland zu sehen. Wie kann man jetzt künstlerisch arbeiten, wenn man sieht, dass ja eigentlich ein Teil des Lebenswerkes, nämlich das Theater Theatromania, zerstört ist, dass die Schauspieler, Schauspielerinnen in ganz Europa zerstreut sind, dass die Stadt Mariupol fast dem Erdboden gleichgemacht worden ist, dass sie jetzt unter russischer Besatzung ist, dass es also nicht einmal viel Hoffnung gibt, dorthin zurückkehren zu können als Ukrainer. Wie lässt sich da künstlerisch arbeiten? Woran halten Sie sich fest? Eine gute Frage, die er sich jeden Tag selber stellt, sagt er. Er hofft, dass Mariupol ukrainisch bleiben kann, aber er selbst hat ja gar nichts. Die Wohnung ist zerstört, er ist obdachlos, er sagt, er fühlt sich innen leer. Was soll er machen? Er kann nicht wiedergeboren werden in einem anderen Leben.
И мне хочется... Я понимаю, что я не могу бросить своих ребят. Да, нам тяжело. У нас нет финансирования. У нас нет денег на наши проекты.
Er kann aber seine Leute auch nicht im Stich lassen. Auch wenn er und seine Truppe und sein Theater gar kein Geld mehr haben im Moment, um Projekte zu realisieren. Aber er versucht, stark zu bleiben, auch für die Ukraine, für sein Land. Und erinnert sich an die vielen Stücke, die sie gemacht haben am Theater in Mariupol, die großen, die wichtigen Themen. Und er hofft, dass er dadurch auch die Kraft wiederfindet, Theater zu machen, Finanzierung zu finden. Er kennt Deutschland nicht gut, sagte er, aber er ist bereit. Sie haben ja schon von Hannover erzählt, wo es eine Zusammenarbeit geben könnte mit dem dortigen Schauspiel. Haben Sie auch schon Kontakt aufgenommen zu anderen Bühnen, zu anderen Institutionen in Deutschland? Welche Erfahrungen machen Sie überhaupt mit dem Kulturbetrieb? Fühlen Sie sich da genug unterstützt in Deutschland? Anton Telbisow sagt, ja, er hat schon mit deutschen Institutionen zusammengearbeitet, etwa bei ihrem Stück Mariupol Rhapsody. Demnächst geht er nach Berlin, wo es Möglichkeiten gibt, zumindest Teile seiner Theaterarbeit vorzuführen in einem Kulturzentrum für ukrainische Flüchtlinge. Dort könnte das möglich sein. Er sagt auch, er war schon immer Freund des deutschen Theaters, auch wenn es sich sehr von der Ukraine unterscheidet. Er würde sich wünschen, dass aber beide Seiten sich besser kennenlernen können. Weil Sie sagen, es gibt so durchaus spürbare Unterschiede zwischen Ihrer Theaterarbeit und die Sie aus Deutschland kennen. Was sind denn für Sie die Hauptunterschiede? Как это различается ваша работа в Украине, то есть ваша эстетика, ваш подход к театру, к этому, что вы видели в Германии?
Во-первых, содержанием и темами. Во-вторых, формой существования на сцене.
Anton Telbisow sagt, Inhalt und Themen sind anders. In Deutschland wird alles eher zeitgenössisch gebrochen. In der Ukraine ist alles viel emotionaler, lyrischer, so drückt er es aus. Starke Themen werden in der Ukraine noch weiter verstärkt. Und das unterscheidet die beiden Theaterformen in Deutschland und in der Ukraine.
На важные темы, усиливая эту проблему. И вот в этом, мне кажется, у нас и есть разница.
Und wenn Sie sich erinnern an Ihr Theater, an das Kulturzentrum, das ist ja so ein Zentrum für zeitgenössische Kunst in einem ehemaligen Hotel, Sie haben es schon kurz erwähnt, Continental, so hieß das, da war Ihr Theater, Ihre Theaterarbeit ist da Teil eines größeren Kulturzentrums, niedergebrannt, zerstört. Vielleicht versuchen wir, sich ein bisschen daran zu erinnern und das nochmal gegenwärtig werden zu lassen, was für ein Kulturzentrum das eigentlich war, was da gezeigt wurde, was da los war in den letzten Jahren. Wie würden Sie das charakterisieren? Как это было до войны? Как себе можно это представить, те, которые не знают об этом?
Самое главное, это у меня было, есть и будет всегда. Это моя такая четкая позиция, это люди.
Die Leute, daran muss er denken, wie eine Familie. Er hat alles geliebt, er war 12 Stunden am Tag vor Ort in seinem Theater. Sie waren stark dort, sie hatten keine Angst, auch vor künstlerischen Experimenten nicht. Hotel Intercontinental, das war früher ein Hotel und so wird dieses Kulturzentrum auch weiter genannt. Und die Geschichten dieses Hotels, dieses Gebäudes, die hat er und haben seine Schauspielerinnen und Schauspieler öfter auch aufgegriffen in ihrer Arbeit. Ein architektonisch herausragendes Gebäude und er hat immer gesagt, das ist ein Hotel, ein Ort, wo die Kunst zu Hause ist. Sie hatten tolle Festivals, berichtet er. Regisseure aus aller Welt kamen nach Mariupol. Sie haben in diesem Gebäude eigentlich auch überall gespielt, im Keller, auf dem Dach, auf der Bühne. Es gab Meisterklassen, es gab Open-Air-Abende, es gab das pralle Leben. Der Laden war voll, auch ohne große Werbung. Touristen kamen, um sich alles anzuschauen. Und als er das alles brennen sah, als er dort sah, wie der Ort seiner Kreativität einfach abbrannte, da öffnete sich ein Abgrund in ihm. so berichtet er es. 10 Jahre Arbeit waren weg, alles weg. Das Archiv, die Kostüme, die Bühnenbilder, die Musik, Videos, alles war auf seinem Laptop, den er da gelassen hatte, alles war weg und zerstört. Das war sein Leben und jetzt ist er einsam. Aber er hofft, dass er zurückkommen kann und dass alles wieder aufgebaut werden kann. Und dass dieses Theater aus der Asche wieder aufsteht. Wir sprechen ja Russisch miteinander, was nach meiner Erfahrung keine Selbstverständlichkeit ist, wenn man mit Ukrainerinnen und Ukrainern spricht. Das ist immer weniger eine akzeptierte Sprache, obwohl sie natürlich in der Ukraine immer auch eine starke Rolle gespielt hat und auch in Mariupol, was ja eine russischsprachig geprägte Stadt immer war. Wie ist es mit Ihrem Russisch? Haben Sie jetzt Schwierigkeiten damit, diese Sprache zu sprechen, die Sprache des Aggressors? Как там, вы с русским языком? Как сейчас общаться с этим языком?
Когда мы жили в Мариуполе, у нас никогда не было этой проблемы. Никогда. Я общался на украинском, на русском языке. Я спокойно общался.
Früher war das nie ein Problem, sagt Anton Telbisow. Er wechselte locker zwischen Russisch und Ukrainisch. Stücke gab es in beiden Sprachen. Die Kultur der Stadt Mariupol war verbindend. Und jetzt tut die russische Seite alles, damit die Ukrainer das Russische hassen. Nicht, weil sie die Sprache hassen, sondern weil es so bitter ist zu sehen, wie das Russische zur Waffe geworden ist. Und er stellt Fragen, Anton Telbisow. An die andere Seite. Was wollt ihr hier? Wir haben euch nicht gerufen. Und jetzt wechselte er auch ins Ukrainische und sagte, wir leben in unserem Land, wir brauchen euch nicht.
Ich wollte сейчас на украинском, что почуйте нас, услышьте нас. Не треба нас визволяти, не нужно нас освобождать. Мы в своем государстве, мы сделаем все это сами.
Wird es eine Zukunft, irgendeine Art von Zukunft, auch eine Art kulturelle Zusammenarbeit mit Russland, mit russischen Künstlerinnen und Künstlern überhaupt in Ihrer Generation noch geben können? Будет в вашем поколении вообще какой-то вид после войны, какая-то возможность сотрудничества с Россией, с российскими артистами, художниками, людьми из театра?
По поводу там сотрудничества нет. У меня нет малейшего желания с ними работать.
Eine Zusammenarbeit wird es nicht mehr geben, sagt er. Auch weil die meisten Russen uns ihre kalte Schulter zeigen. Das verletzt ihn am meisten, sagt er. Er will zurück nach Mariupol. Er will allen zeigen, wer sie waren und wer sie sind. Jetzt muss er es im Moment von hier aus tun, von Deutschland aus. Wenigstens etwas. Und diese Stücke, die er immer wieder gezeigt hat, die Debatten darüber, das fehlt ihm alles. Das Reden über das Leben, über die Themen.
Печально, что мы не можем сейчас вернуться в Мариуполь. Я так жалею, что я не могу показать, кто мы, какими мы были. Поэтому моя задача сейчас даже хотя бы здесь показать хоть частичку нашего Мариуполя через творчество, через наши спектакли.
Und bei all dem, bei all diesem Horror, bei all diesen Verlusten sind wir Menschen geblieben, sagt er. Wir haben keinen Hass.
У нас отсутствует ненависть.
Anton Telbisow, Leiter und Gründer des zerstörten Theaters Theatromania in Mariupol. Ich danke Ihnen sehr. Спасибо вам большое, Anton, за интервью.
Vielen Dank.
Rückkehr, Wiederaufbau. Naja, bei aller Verzweiflung hat auch Anton Telbisow davon gesprochen. Aber woran orientiert man sich, wenn der Krieg irgendwann vorbei ist und die Russen hoffentlich vertrieben? Lotta Wieden war auf der Suche und hat in Berlin eine kleine Galerie gefunden, die Fotos aus der Ukraine kurz vor Kriegsbeginn zeigt.
Die kleine Galerie Buchkunst Berlin ist schon eine Stunde vor der Eröffnung proppenvoll. Menschen mit Sektgläsern quetschen sich an großformatigen Bildern vorbei. Man hört Englisch, Ukrainisch, Russisch, Deutsch, übertönt von 60er-Jahre-Pop aus Odessa und Lviv. Ruslan Chustschak, schlank, rotblondes Haar, Designerhemd, steht etwas schüchtern vor seinen Bildern, die eine große Wärme ausstrahlen und so etwas wie Leichtigkeit, zumindest auf den ersten Blick. Wie in dem Porträt direkt neben dem Eingang, aufgenommen 2013. Ein Junge in roter Jacke und klobigen Gummistiefeln liegt mit geschlossenen Augen auf einer grünen Bergwiese. Über ihm ein großer Himmel. Ein Bild voller Frieden, doch etwas irritiert. Der Junge, vielleicht 6 oder 7 Jahre alt, hat beide Arme fest um seinen Körper geschlungen, als suche er Schutz.
Ich habe diese Bilder gemacht, nicht weil ich sie anderen zeigen wollte. Ich habe sie als Erinnerung für mich selber und für meine Familie, vor allem für meine Kinder gemacht, um das, was aus meiner Kindheit, Jugend in der Ukraine in meinem Kopf als Wertvolles, in meinem Herzen als Wertvolles geblieben ist, irgendwie zu Papier zu bringen. Und der Konzept war ja eigentlich, die Wege zu gehen, die ich kannte oder die ich immer schon gehen wollte.
Was mit Aufnahmen in der eigenen Familie beginnt, entwickelt sich über die Jahre zum Porträt eines Landes. Mit Menschen, die am Wochenende ihre Plattenbauwohnungen verlassen, um am Ufer des Dnjepr fischen zu gehen, ein Schwätzchen zu halten. Ein Land mit Dorfstraßen, die zuweilen eher an Feldwege erinnern, wo Wäsche im Freien über einem Zaun zum Trocknen hängt, wo Frauen Gänse spazieren tragen wie Babys oder Katzen und ein junger Mann splitternackt auf einem Feldweg Handstand übt.
Es ist so, dass viele der Fotos auch tatsächlich Glücksgriffe waren. Das sind Fotos, die irgendwie vom Schicksal mir geschenkt worden sind. Und eins von den Fotos ist dieses Foto mit 2 älteren Frauen.
Entstanden in den Karpaten. Es zeigt 2 schmale, sehr alte Frauen mit bunten Kopftüchern, still in einem Wohnzimmer sitzend. Beide schauen zum Fenster. Statt einfach drauf los zu fotografieren, hatte Ruslan Hustschak die Leute im Dorf zuvor um eine Empfehlung gebeten. Sein Freund hier von der Uni in Lviv und er selbst interessierten sich für alte Volkslieder. Wer denn im Dorf noch viele alte Lieder kenne?
Da wurde uns die Nastja empfohlen. Wir haben davor noch Kekse gekauft für die Oma und dann haben wir 2 Stunden lang zugehört, was sie da singt. Dazwischen habe ich gefragt, ob ich Fotos machen darf, dürfte ich. Und dann sagte sie am Ende, nach 2 Stunden singen wohlgemerkt, ich kenne nicht so viele Lieder. Meine Schwester, die wohnt weit, weit weg, ich sehe sie so selten, die kennt viel, viel mehr Lieder als ich. Und da haben wir gefragt, ja, kein Problem, wo ist die Schwester? Wir fahren zu ihr. Wir waren 20 Minuten unterwegs mit dem Auto. Es war auf der anderen Bergseite und die Frauen haben Lieder gesungen. Und ab und zu haben sie miteinander gestritten, wie das Lied denn tatsächlich endet. Und erinnerst du denn nicht? Das ist so, nein, 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 das ist anders. Das war der Moment, wo sie in Erinnerungen schwebend, wahrscheinlich ihrer Jugend, wo sie die Lieder zum ersten Mal zusammen gesungen haben, zum Fenster geschaut haben.
Ruslan Hustschak zeigt uns nicht das Fremde, den Unterschied zu unserem eigenen Leben. Er schaut nicht zuerst auf Obdachlosigkeit, Armut, Verfall oder Kriegsgreuel. Seine Plattenbausiedlung ist ein warmer, von Frühlingssonne beschienener Ort. In seiner ärmlichen Küche steht ein reich gedeckter Tisch. Alte Menschen lächeln gütig oder auch verschmitzt. Dass die Bilder hin und wieder wehmütig stimmen, liegt an uns, den Betrachtern, weil wir etwas wissen über den schwelenden Krieg im Osten, das die Fotografierten noch nicht wissen können.
Ich habe das Gefühl, dass der Krieg der am meisten dokumentierte Krieg der Geschichte der Welt ist. So viele Bilder, wie wir da bekommen und auch Videos, gab es wahrscheinlich von keinem anderen Krieg. Und die Menschen fragen sich, wie war es davor? Ich glaube, die Bilder dienen auch der Reflexion, darüber nachzudenken, wie das noch vor einer kurzen Zeit gewesen sein mag.
Wodurch andererseits für uns, die BetrachterInnen, sowas wie eine bessere Zukunft rein bildlich überhaupt erst wieder vorstellbar wird. Bei all dem, dass seine Arbeiten nun fast pünktlich zum russischen Überfall fertig geworden und auch als Buch herausgekommen sind, ist für Hustschak noch immer schwer zu fassen. Aber
ich wünsche mir, dass die Menschen, die die Bilder sich anschauen, sehen, dass das freundliche, liebevolle Menschen in der Ukraine sind. Dass wir werden alle noch in Europa davon profitieren, dass es sowas in der Ukraine gibt. Diese Gastfreundlichkeit, Mut und auch diese Neugier zur Demokratie und zu den Prozessen dahinter. Die Menschen haben viel Energie und wir werden alle noch davon profitieren.
Bis Ende Juni sind diese Fotos in Berlin in der Buchkunstgalerie zu sehen und einige Teile auch online. Keine guten Nachrichten, die uns heute Abend aus der Literaturwelt erreicht haben. Ein großer Stilist und sehr politischer Autor, Büchner-Preisträger, ist tot. Friedrich Christian Delius. 79 ist er geworden. Ein Mann, der sich wie kein zweiter mit 68 und auch dem deutschen Herbst literarisch auseinandergesetzt hat. Ebenso mit dem Mauerfall und dem Wandel der Republik danach.
Ich weiß nicht warum, aber ich habe mich immer sehr für das interessiert, was um mich herum passiert. Weil das sind meine Fragen, meine Welt, mein Leben ist die Gegenwart. Und ich bin einfach neugierig, was passiert. Und ich schreibe ja nicht, weil ich Meinungen verkünden will, sondern weil ich selber wissen will, was meine Welt ist.
Und am besten, wir reden mit einem Freund über ihn, einem, der unweit von ihm in Berlin-Charlottenburg gelebt hat und der selbst anerkannter Autor ist, nämlich Thomas Lehr, Autor des Romans Nabokovs Katze oder auch der Novelle Frühling oder auch des Romans über den 11. September. September, Vater Morgana. Thomas Lehr, guten Abend.
Guten Abend.
Was hat Sie beide eigentlich zuletzt besonders beschäftigt?
Unsere gerade entstehenden Bücher, Sie meinen sicherlich in unserem Dialog, genau. Unsere gerade entstehenden Bücher, das war eigentlich ein Thema, was uns die letzten 10 Jahre, in denen wir enger befreundet waren, immer beschäftigt haben. Und natürlich die zeitgeschichtlichen Verwerfungen. Also wir haben eben sehr viel über die Folgen der Pandemie gesprochen, über den Ukraine-Krieg, was das für das Schreiben bedeutet, ob man das reflektieren kann im Schreiben oder nicht. Und über die entstehenden Bücher, denn Christian war dabei, ein weiteres Buch zu schreiben, über das wir dann viel gesprochen haben. Ja, diese Mischung aus zeitgeschichtlichem Gespräch und Werkstattgespräch zwischen Autoren und freundschaftliche Themen, das waren so unsere 3 Hauptthemen.
Und was würden Sie sagen angesichts dieser Weltlage? Sie sind ja beides sehr politische Autoren, ja. Ja. Sie selbst haben zum Beispiel über den 11. September einen sehr beeindruckenden Roman geschrieben. F.C. Delius, klar, hat sich immer politisch-gesellschaftlich eingemischt. Wie haben Sie beide zusammen, bleiben wir mal bei Ihren Dialogen, wie haben Sie beide zusammen diese Phase der letzten Wochen, die kriegerische Situation, die Folgen der Pandemie, wie haben Sie das empfunden? Was hat das für Sie bedeutet, für Ihr beider Schreiben?
Ja, also wir sind beide dezidiert politische Schriftsteller, würde ich mal sagen, wenn auch nicht parteipolitische Schriftsteller, aber Schriftsteller, die auf politische Umstände reagieren, aber mit ganz verschiedenen Laufzeiten, während ich also das Großformat bediene und Jahre brauche, bis ich einen Roman zu Ende gebracht habe und dabei immer wieder aus der Öffentlichkeit verschwinde, ist Christian mehr der Kurzstreckenläufer gewesen, der schnell und vielfältig reagiert hat. Aber auch er hat, glaube ich, jetzt das gleiche Problem wie ich gesehen, dass die Literatur sich sehr schwer tut, schnell wie ein Leitartikler auf die Zeitumstände zu reagieren. Wir beide wussten, Literatur muss etwas anderes sein als Journalismus. Oder wenn Christian was zu sagen hatte, schnell, dann hat er auch, wie auch sein letzter Artikel in der Süddeutschen Zeitung, hat er auch schnell journalistisch reagiert. Aber als Autoren waren wir uns einig, dass man langsamer und reflektierter reagieren muss und dass man etwas anderes machen muss als Journalismus, nämlich Literatur. Und da waren wir uns einig, nur waren unsere Reaktionszeiten sozusagen unterschiedlich. Christian hatte kurze Reaktionszeiten und ich längere Reaktionszeiten.
Ja. Beeindruckend war ja auch, dass man noch vor 2 Wochen von ihm hörte, von Friedrich Christian Delius, als er nämlich in einem Brief in der FAZ bekannt gab, dass er aus dem Pen austritt, womit er nicht der Einzige ist, glaube ich, angesichts der Krise dieses Schriftstellervereins. Das heißt, er war bis zum Schluss auch noch sehr aktiv, absolut, hat immer noch Entscheidungen getroffen, mitdiskutiert und auch Sie haben jetzt bis zum Schluss auch sozusagen gute Gespräche mit ihm führen können?
Ja, trotz seiner schweren Erkrankung. Obwohl ich sagen muss, in den letzten 3-4 Wochen war Christian schon sehr, sehr schwer erkrankt. Und dann treten natürlich die persönlichen Themen mehr in den Vordergrund. Und dann haben wir weniger über Politik gesprochen, als über allgemeinere Dinge und die Lebensumstände.
Was bedeutet das für Sie als Freund, jemanden wie Friedrich Christian Delius zu verlieren?
Ach, es ist wirklich ein ganz großer Verlust für mich. Also Schriftstellerfreundschaften sind eine Rarität, sind nicht selten, aber kompliziert. Und wenn es einem gelingt, und wir kannten uns als Autoren seit 20 Jahren etwa und haben uns angefreundet, eigentlich erst so, als er wieder von Rom nach Berlin ging, 2012, 2013, da haben wir uns dann richtig eng angefreundet. Und wenn man also sowohl einen großen Kollegen als auch einen großen Freund verliert, ist das wirklich herb.
Ja. Was macht diese Freundschaft aus? Also, oder was hat sie ausgemacht?
Also Christian ist ja fast 20 Jahre älter als ich. Und das war der Reiz, dass wir aus verschiedenen Schreibgenerationen kamen und dass wir unterschiedliche Vorgehensweisen hatten und doch viel Ähnlichkeiten. Und ich glaube, dieses Nebeneinander von Ähnlichkeit und Differenz war der Motor unserer Beziehung. Und dann aber auch ein großer gegenseitiger Respekt. Wir haben uns gelesen, wir haben uns zugehört. Und Christian war, so polemisch schneidend und ironisch er auftreten konnte, ein wunderbarer Zuhörer.
Und Sie waren auch offen miteinander, haben sich auch gegenseitig kritisiert, wenn es Not tat?
Auf die richtige Art. Also Autoren kritisieren sich nicht, wie Literaturkritiker Autoren kritisieren, sondern man weiß, wenn man mit jemandem befreundet ist, dann kritisiert man ihn auf die richtige Art. Das heißt eigentlich, man wird ja zum Komplizen. Ich kenne Christians Bücher der letzten 10 Jahre im Entstehen. Und man kritisiert sozusagen, bevor die Bücher überhaupt erscheinen. Und das heißt, man spricht, man wirkt mit im Dialog. Und auf diese Art und Weise ist man natürlich befangen. Und dennoch haben wir uns öfter auch auf die Sprünge geholfen. Und es ist eine sehr produktive und konstruktive Form von Kritik. Wenn die Autorenfreundschaft funktionieren soll, dann basiert sie auf konstruktiver Kritik.
Wenn wir auf die Bücher von Friedrich Castandelius zurückschauen, das ist ja ein langes Autorenleben
mit vielen 60 Jahre schreiben.
Wahnsinnig lang. Also im Grunde genommen, seitdem er sozusagen ein junger Mann war.
Geschrieben hat, 1963. Und mit seinem 80. Geburtstag hätte er auch 60 Jahre schreiben und publizieren feiern können.
Welches Buch ist Ihnen besonders lieb?
Das kann ich leicht sagen. Es ist nicht eins, sondern es sind drei Bücher. Das heißt, für mich war einfach die Trilogie, die er über den deutschen Herbst geschrieben hat. Dazu habe ich ihn kennengelernt, bevor ich ihn kannte, sozusagen als Schriftsteller. Und er ist eben der große Chronist des deutschen Herbstes. Und das war für mich immer seine größte literarische Leistung, dass er diese drei Romane, Ein Held der inneren Sicherheit, Mogadischu Fensterplatz und Himmelfahrt eines Staatsfeindes, geschrieben hat. Er war der Einzige, der das Thema so radikal literarisch angepackt hat. Also das sind sozusagen die wichtigsten seiner Bücher für mich. Und andere sind Herzensbücher, die ich sehr gern habe. Das beginnt mit seiner Dissertation, Der Held und sein Wetter, aus der er dann ein Buch gemacht hat und wo man den großen Ironiker Christian Delius schon spürt in dieser Dissertation. Und dann sind so kleine, wunderbare Arbeiten wie Die Zukunft der Schönheit, Die Liebesgeschichtenerzählerin oder jetzt das zuletzt publizierte Buch Die sieben Sprachen des Schweigens, wo er sehr persönlich und sehr genau Erzählungen schreiben kann.
Ich habe ja einen Lieblingstitel. Das ist zwar eine Artikelsammlung, aber trotzdem ein toller Titel. Warum ich schon immer recht hatte. Und andere Irrtümer. Ein Leitfaden für deutsches Denken.
Als das Lesen noch geholfen hat. Ja, also Christian hatte ein wunderbares Gefühl für Titel gehabt, nicht? An den er lange kaute, aber und er hat sehr sorgfältig überlegt, einen Titel zu setzen. Und das ist ihm immer ganz hervorragend gelungen, finde ich.
Als das Lesen noch geholfen hat oder als die Bücher noch geholfen
als
haben?
Als die Bücher noch.
Als die Bücher, so rum war, glaube ich, der Titel. Ja. Aber als das Lesen noch geholfen hat, wäre auch schön gewesen.
Das hätte ihm gefallen, ja. Das war das, was wir uns wünschten.
Ja, das ist vielleicht auch einer der wichtigen Punkte, dass es offenbar so ein tiefes Vertrauen gab bei ihm in die Literatur, in das Schreiben und auch in sozusagen die Ausdruckskraft für die Gesellschaft, die aus dieser Kunst hervorgeht, oder?
Ja, ich glaube, das ist die DNA bei Christian, nicht? Also, dass er fest davon überzeugt war, dass Literatur etwas zu sagen hat und die Literatur als Kunst ist, die auf die Gesellschaft reagieren kann und die der Gesellschaft auch etwas mitteilen kann. Also das ist eine absolute Grundüberzeugung bei ihm, vollkommen ernst und vollkommen passioniert.
Und ich vermute mal, dass wenn Sie jetzt in Ihrer persönlichen Bibliothek zu den Büchern nochmal greifen, dann ist in jedem auch nochmal eine persönliche Widmung und noch ein paar Kommentare mit dabei, oder?
Bei fast allen, ja.
Friedrich Castandelius, der Autor, ist im Alter von 79 Jahren gestorben und einer seiner nächsten Freunde und Kollegen ist Thomas Lehr. Ich danke Ihnen sehr, Herr Lehr, für das Gespräch.
Bitte, gern geschehen.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Das Parlament in Nicaragua hat mehr als 80 Nichtregierungsorganisationen verboten. Betroffen von der Entscheidung ist unter anderem die Nationale Akademie der Sprache, die auf eine 94-jährige Geschichte zurückblickt. Die Regierung des linksgerichteten Präsidenten Ortega warf der Institution vor, sich nicht als ausländischer Agent registriert zu haben. Das Parlament beschloss außerdem ein Verbot von 82 weiteren Nichtregierungsorganisationen, darunter die Stiftung des früheren Präsidenten Bolaños, der Rechtsverstöße zur Last gelegt wurden. Wenige Wochen vor Beginn der Documenta 15 in Kassel sieht sich die Kunstausstellung mit Vandalismus konfrontiert. Das Kuratorenkollektiv Roang Rupa und das künstlerische Team der Documenta betrachteten die Taten als politisch motivierte Drohung, hieß es in einer Mitteilung. Demnach waren am Wochenende in einem Ausstellungsort der Documenta eingebrochen und mehrere Schmierereien hinterlassen worden. In den vergangenen Wochen lief eine Antisemitismusdebatte um die Ausstellung. Ein Bündnis hatte dem kuratierenden indonesischen Künstlerkollektiv Roang Rupa vorgeworfen, dass auf der Documenta auch Organisationen eingebunden seien, die den kulturellen Boykott Israels unterstützten oder antisemitisch seien. Das Kollektiv und andere Beteiligte wiesen die Anschuldigungen zurück. Ein wegen des Juwelendiebstahls aus dem grünen Gewölbe Dresden nachträglich Verhafteter hatte die vollständige Ermittlungsakte des Falles. Sie wurde bei der Durchsuchung seiner Wohnung in Berlin-Kreuzberg gefunden, sagte Staatsanwalt Weber im Prozess gegen die 6 Tatverdächtigen in Dresden. Woher die Akte stammt, ist unklar. Der 22-Jährige war am 11. Mai am Rande der Verhandlung des Landgerichts Dresdens festgenommen worden und befindet sich in Untersuchungshaft. Die Angeklagten sollen am 25. November 2019 aus der Schatzkammer 21 Schmuckstücke mit insgesamt 4.300 Diamanten und Brillanten im Gesamtwert von über 113 Millionen Euro gestohlen und Sachschaden in Höhe von über 1 Million Euro hinterlassen haben. Ihnen wird auch vorgeworfen, einen Stromkasten in der Altstadt sowie in der Tiefgarage eines Wohnhauses ein Fluchtauto angezündet zu haben. Der Opernsänger Viktor von Haarlem ist im Alter von 82 Jahren nach langer Krankheit gestorben. Das teilte die Deutsche Oper in Berlin mit. Von Haarlem hatte rund 30 Jahre zum Ensemble des Hauses gehört. 1965 sei er auf Empfehlung Herbert von Karajans an die Deutsche Oper gekommen. In seiner Karriere hat von Haarlem an den meisten der großen internationalen Opernhäuser gesungen, darunter in Mailand, Rom, Paris und Tokio. Sein Repertoire umfasste mehr als 100 Rollen.
Und wenn man wissen will, wie gut es, wie Qualitätsfernsehen in Deutschland tickt, dann schaut man vielleicht zu den Grimme-Preisen. Zumindest sind es die renommiertesten deutschsprachigen Fernsehpreise seit fast 60 Jahren. Und seit heute wissen wir, wer sie bekommen wird in unterschiedlichen Kategorien. Und eins steht schon mal fest, wir haben einen großen Preisträger, nämlich einen Schauspieler, der gleich 2 Grimme-Preise bekommt. Zum einen für sein Regiedebüt für einen Krimi, Sörensen hat Angst, und zum anderen als Darsteller in dem Drama Geliefert. Und in Sörensen hat Angst geht es um einen Kommissar in der friesischen Provinz, der, ja, ich sag mal, nicht allzu gesprächig ist.
Ich bin übrigens Ole.
Sörensen, aber ich habe keinen Bock, jetzt die ganze Zeit zu quatschen.
War ein gutes Gespräch, Sörensen.
Ja, fand ich auch.
Das war's schon mal mit dem Dialog an dieser Stelle. Jenny Zilka ist nicht nur Kritikerin hier im Aus, sondern auch Mitglied der Jury, zumindest für die Kategorie Information und Kultur, über die wir auch noch reden wollen im Rahmen der Grimme-Preise. Schönen guten Abend, Frau Zilka.
Guten Abend.
Reden wir erstmal über Bjarne Mädel, der also doppelter Preisträger ist in diesem Fall, Sörensen. Also wir haben schon so ein bisschen einen Eindruck bekommen von seiner Art, vielleicht auch einen falschen Eindruck, man weiß es nicht genau. Was zeichnet diesen Kommissar eigentlich aus?
Ja, das Tolle ist natürlich dieses Lakonische, das haben wir gerade schon ein bisschen gehört. Das Ganze basiert ja auf ein Hörspiel, was Sven Stricker geschrieben hat, direkt auf den Leib von Bjarne Mädel quasi. Und daraus wurde dann dieses Drehbuch gemacht. Und dann hat Bjarne dann gesagt, er spielt die Hauptrolle und hat sogar dann auch die Regie übernommen. Und das ist schon mal sehr schön, weil diese Figur sehr gut zu ihm passt. Aber das Besondere an der Figur ist eben, dass es ein Kommissar ist, der unter Angststörungen leidet, der sich darum in dieses kleine norddeutsche Kaff versetzen lässt, um seine Ruhe zu haben. Aber oh Wunder, natürlich passieren da auch schlimme Sachen. Das ist ja auch ein Krimi. Aber es geht wirklich viel um diese Angststörungen. Also das ist das wirklich ganz herausragende, auch formal oder visuell an diesem Film, dass man halt immer wieder in den Kopf von diesem Kommissar kommt und hört, was er hört und wirklich seine Angst wahrnehmen kann. Das ist also gar kein starker irgendwie Held, sondern jemand, der mit ganz vielen anderen Dingen auch noch kämpfen muss und nebenbei dann auch noch einen schrecklichen Fall aufklären muss. Ist also nicht besonders lustig, das Ganze ist eher ein sehr düsterer Film. Und auch mit sehr viel Lakonie trotzdem.
Yeah. Und dann auch noch Bjarne Mädel als Paketzusteller, der erst geblitzt wird und dann seinen Job verliert in Geliefert. Auch das bekommt einen Grimme-Preis. Was macht diesen Film aus?
Da gab es also einen Preis für den ganzen Film in der Kategorie Funktion natürlich. Das ist halt so eine klassische, eigentlich ist es eine klassische Ken Loach-Geschichte. Da gab es ja sogar einen ähnlichen Film, Sorry, We Missed You. Also eine Geschichte, die man eigentlich jetzt gerade überall andauernd erlebt, weil so wahnsinnig viele Menschen auch aufgrund der Pandemie natürlich und der Situation alle zu Hause waren und bestellt haben, ausliefern müssen, schlecht bezahlt werden, das wissen wir ja, und dann wirklich nicht leben können damit. Also darum geht es. Es geht um prekäre Arbeitssituationen, darum, wie andere Menschen damit umgehen, wie man es einfach nicht schafft, davon zu leben. Also das ist ein ganz starker, sozialkritischer, sehr schöner Film, Geliefert.
Also Geliefert, Sörensen hat Angst. Außerdem noch, der Vollständigkeit halber wollen wir auch noch sagen, Polizeiruf 110, Sabine im NDR gelaufen, die Ibiza-Affäre bei Sky Deutschland und Tina Mobil. vom RBB. Das sind also die Preisträger des Grimme-Preises im Bereich Fiktion. Und jetzt schwenken wir mal ein bisschen in Ihrer Funktion von der Kritikerin zum Jurymitglied. Nämlich Sie waren in der Jury für Information und Kultur, also ja Dokumentationen, Kulturformate, vieles andere mehr. Da gab es mehrere ausgezeichnete Charité intensiv, zum Beispiel diese Doku über eine Corona-Station. Außerdem die Kollegin Katrin Eigendorf bekommt einen Preis für ihre Reportagen zur Lage der Frauen in Afghanistan, eine Dokumentation über die rassistischen Morde von Hanau, außerdem eine Doku über die Finanzindustrie und eine Dokumentation über schwarze Profifußballer in Deutschland. Und vielleicht hören wir einfach nochmal Bjarne Mädel, der sich nochmal äußert zum Grimme-Preis und was der für ihn bedeutet. Denn danach sollten wir unbedingt noch darüber reden, was wir lernen können aus diesen Auszeichnungen über das deutsche Fernsehen.
Tatsächlich bedeutet mir dieser Grimme-Preis viel, weil er jetzt natürlich auch für diese Regiearbeit ist, aber weil das auch der unabhängigste Preis ist in Deutschland. Und man weiß, der wird jetzt nicht von irgendeinem Sender finanziert, sondern das ist wirklich eine unabhängige Jury. Deshalb bedeutet mir das viel. Ich sehe Preise so wie so ein Schulterklopfen eigentlich, wie so ein ganz großes.
Was war das für ein Schulterklopfen im Bereich Information und Kultur?
Ja, also auf jeden Fall war es ein aufmunterndes, weil das war natürlich alles, wie das bei dieser Sektion so üblich ist, ganz furchtbare und traurige und deprimierende und schreckliche Themen, die dringlich sind und die man ändern muss. Das ist natürlich immer so bei Info und Kultur, vielleicht sogar noch mehr als in der Fiktion, obwohl es da in diesem Jahr auch ziemlich traurig zuging. Aber es, also sowas wie Charité Intensiv zum Beispiel hat uns natürlich diese Pandemie so ein bisschen mitdokumentiert, hat dabei diese ganzen Helden und Heldinnen erzählt, ohne dabei aber irgendwie dick aufzutragen oder auf die Tränen Drüse zu drücken oder irgendwie sensationalistisch zu sein. Die waren einfach sehr nah und sehr sachlich dabei. Und trotzdem ist das Ganze natürlich dramatisch. Das war ja die schlimmste Phase der Pandemie, die da dokumentiert wurde. Und sowas wie Hanau, natürlich sowieso wahnsinnig wichtiges Thema. Aber das war für uns so, und wir gucken ja viele noch jedes Jahr, eine der wenigen Produktionen, die tatsächlich den Angehörigen der Opfer eine Stimme gibt. Also tatsächlich ganz klar eine Haltung hat. Von Anfang an hat der Filmemacher gesagt, ich habe die Haltung, dass die Angehörige erzählen sollen. Die dürfen nicht nur ihren Schmerz und ihren Verlust und ihre Gefühle offenbaren, sondern auch ihre offenen Fragen. Und das ist ganz wichtig für diese Dokumentation. Man geht da nicht raus und denkt, aha, so war's. Jetzt ist leider so, sondern es bleiben halt Fragen offen. Ja, und die anderen genauso. Also Schwarze Adler, der Rassismus thematisiert. Ja, das sind alles Dinge, die dringlich sind. Die machen diese Filme natürlich noch wertvoller. Sind aber auch vom Format her sehr unterschiedliche Produktionen wieder, die ich also wirklich auch alle großartig finde.
Und allgemeiner Blick auf diese Grimme-Preise, haben Sie den Eindruck, dass das deutsche Fernsehen, das deutsche Qualitätsfernsehen auch international damit gut aufgestellt ist?
Ja, also was heißt deutsches Fernsehen? Wir reden ja oft von allen Produktionen, wo alle möglichen Leute mitproduzieren. Also in diesem Jahr gab es auch wieder ein paar Co-Produktionen, zum Beispiel mit Amazon Prime, wie bei Schwarze Adler. Und also es ist ja nicht so, dass es immer nur das deutsche lineare Fernsehen ist, schon lange nicht mehr. Und das wird sich auch immer mehr, es wird auch immer mehr zurückgehen. Also wenn man international mithalten will, und das macht man ja tatsächlich auch, dann ist es natürlich wichtig, dass man auch die moderneren Erzählweisen umarmt, dass man eben andere Verträge mit anderen Anbietern macht, also dass man eben nicht nur mit dem Fernsehsender, der einen produziert hat, da einen Vertrag macht, sondern eben auch sagt, man kann auch woanders laufen, das hat dann wieder andere rechtliche Konsequenzen. Also es ändert sich gerade sehr viel. An sich ist, finde ich schon, und ich gucke das ja jedes Jahr, ich bin schon sehr lange in der Jury und gucke auch sonst sehr viel, finde ich schon, dass die Qualität der Produktion natürlich absolut da mithalten kann. Es ist manchmal so ein bisschen problematisch, wenn deutsche Fernsehsender, gerade öffentlich-rechtliche, dass ihre Produktion programmieren müssen. Ne? Und dann denken, sie müssen das zu bestimmten Zeiten programmieren und dann Schwierigkeiten haben, das zu bewerben und so. Das ist alles oft ein bisschen festgefahren. Aber die Qualität des Inhalts, die ist es jedenfalls nicht. Also die ist gut, die ist toll.
Das sagt Jenny Zilker, die also nicht nur Kritikerin ist, sondern auch in diesem Fall Jurymitglied bei den Grimme-Preisen für Information und Kultur. Seit heute wissen wir also in den verschiedenen Kategorien, wer die Grimme-Preise bekommt, in den Bereichen Fiktion, Unterhaltung, Information und Kultur, und auch andere Preise werden noch verliehen. Ende August dann die große feierliche Preisverleihung. Jenny Zilker, ich danke Ihnen sehr.
Sehr gerne.
Das Gespräch. Und wir kommen zu einer der ältesten Kunstformen überhaupt, die es schon lange vor dem Fernsehen gab, nämlich Theater. Und offenbar auch im digitalen Zeitalter, offenbar unverwüstlich. Wenn man sich jedenfalls die Begeisterung junger Menschen anschaut, die beim Berliner Theatertreffen der Jugend dabei sind. Junge Theatermenschen zeigen, was sie aus dieser Kunstform machen. Und Gerd Brendel schaut zu.
Habt ihr schon oder sucht ihr noch? fragt die junge Schauspielerin vom Stellwerk Junges Theater aus Weimar und prompt kommen die Gegenfragen.
Was denn? Die Sexualität, die geschlechtliche Identität, die gesellschaftspolitische Haltung, den Style?
Beim Theatertreffen der Jugend in diesen Tagen in Berlin fragen 8 Ensemble sich selbst und das Publikum. Und nein. Sie geben keine Antworten, sondern sie spielen ihre Fragen beim Stellwerktheater aus Weimar zum Thema Sex Education, Sexualkunde. Von der gleichnamigen Netflix-Serie hat das Ensemble nur die Toilettenkabinen übernommen.
Insgesamt 3 Stück. Nebeneinander. Da können wir rein, da können wir raus.
Wir, zum Beispiel J. im knappen T-Shirt und lasziven Hüftschwung.
Ich bin J. und wenn des Nachts die Sterne blinken und ich in meinem glitzernd pinken Kleid abends nach Hause gehe, kommt mein Troll auf die Idee, mir etwas hinterher zu pfeifen oder blöde Sprüche zu keifen.
Er und die anderen hinterfragen einen Sexualkundeunterricht, der vor der Realität von Jugendlichen kläglich versagt.
Entschuldigung, es hätte passieren können, dass ich denke, Körperideale wären wichtig.
Entschuldigung, es hätte passieren können, dass Pornos mein Bild von Sex verändern.
Entschuldigung, es hätte passieren können, dass ich denke, alle Vulven sehen gleich aus.
Theater als Ort, wo die Realität hinterfragt wird. Dieser Gedanke zieht sich als roter Faden durch alle 8 ausgewählten Inszenierungen. Beim jungen Ensemble des Berliner Rambazamba-Theaters ist das die Realität von Jugendlichen mit und ohne Behinderung. Hoffnung, das Ding mit Federn, heißt ihr Stück nach einem Gedicht von Emily Dickinson. Bei Rambazamba allerdings tragen die Hoffnungsvögel das düstere Grau-Schwarz von Nebelkrähen und die kleinen und großen Traurigkeiten des Alltags gehören bei allen zur Hoffnung dazu.
Ich bin traurig, wenn ich mich mit Mama streite. Ich bin traurig, wenn ich mich verabschieden muss. Ich bin traurig, wenn ich verliebt bin und meine Liebe nicht erwidert wird.
Erzählt eine Stimme aus dem Off, während die Ensemblemitglieder mit und ohne Rollstuhl in ihren schwarz-grauen Overalls über die Bühne schleichen. Glaubst du an den Himmel? Fragt eine Krähe die andere.
Ja, irgendwie schon. Ich glaube an etwas anderes. Ich glaube, dass unsere Seelen sich absondern. Sie wandern ein bisschen umher und auf einmal sehen sie, alles ist so unbeschreiblich schön. Dann lösen wir uns einfach in Luft auf. Du klingst wie ein Kühlschrankmagnet.
Wohlfeile Kühlschrank-Magnet-Binsenwahrheiten haben bei diesem Theatertreffen der Jugend einen schweren Stand. Wir sind hier. Eine Theatergruppe junger Sinti und Roma aus Berlin erzählen in ihrem Stück jüngste deutsche Geschichte aus ihrem Blickwinkel. Offizielle Anerkennung des Völkermords an den Sinti und Roma durch die Nazis, das Mahnmal für die ermordeten Sinti und Roma auf der einen Seite, die fortdauernde Diskriminierung auf der anderen.
Unser Denkmal!
Und? Was hat's gebracht?
Gar nichts!
Eine mögliche Lösung?
Wie wär's, wenn wir unser eigenes Land gründen würden?
Am besten im AfD-Kernland Sachsen-Anhalt und Thüringen. Nur ein Problem gibt es dabei.
What are we gonna do with the rest of Germans in Romanistan?
Wir werden sie alle abschieben.
Genau. What? Ja, ich will euch aber unterstützen.
Die machen es immer noch mit uns.
Abschiebungen von Roma aus Nicht-EU-Ländern wie Serbien sind an der Tagesordnung.
Habt ihr schon oder sucht ihr noch?
Die Teenager auf der Bühne beim Theatertreffen der Jugend suchen und stellen ihre Fragen sich selbst und ihrem Publikum. Manchmal ungeschickt, oft versehen mit viel Erklärtext vom Band. Aber manchmal wird ihr Theater auch zum Ort der Utopie. Wenn die Nebelkrähen am Ende des Stücks tanzen, die jungen Roma ihr Land feiern oder die Jugendlichen aus Sex Education von einer Welt träumen, in der junge Frauen oder Männer, die nicht ins heteronormative Bild passen, ohne Angst leben können.
Das ist dann die Utopie. Eine Welt ohne diese Arschlöcher da draußen. Eine Welt, in der wir nachts nach Hause gehen können, ohne dauernd die Straßenseite zu wechseln.
Das jugendliche Publikum war begeistert. Und ein alternder Mann mit Reportergerät musste fast ein bisschen weinen.
Gerd Brendel, unterwegs beim Theatertreffen der Jugend in Berlin.
Deutschlandfunk Kultur. Kultur.
In zwei Wochen beginnt die Documenta in Kassel, aber Katrin Lorch fragt schon heute in der Süddeutschen Zeitung, ob die Documenta, wenn sie eröffnet wird, überhaupt noch gesehen wird? Dieser Frage widmet die SZ eine Doppelseite und Lorch fasst die Lage mit folgenden Worten zusammen. Der Vorwurf ist heftig. Die Kuratoren seien antisemitisch eingestellt, die Großausstellung boykottiere israelische Künstler. Zumindest distanzierten sich das kuratierende indonesische Kollektiv Ruan Rupa nicht ausreichend vom BDS, der Initiative Boykott, Divestment and Sanctions, die zum kulturellen Boykott Israels aufruft. Für die SZ-Autoren führen allerdings die Diskussionen vor der Eröffnung in die falsche Richtung. Die aktuelle Documenta versucht sich erneut an einer Verschiebung der Grenzen der Ästhetik hin zum Aktivismus. Deswegen hat man vor allem NGOs, Kollektive und Gruppierungen eingeladen, die sich als politisch und aktivistisch verstehen. Doch die gegenwärtige Skandalisierung hat weniger mit einer Debatte zu tun, denn mit einer öffentlichen Gesinnungsprüfung. Man fühlt sich erinnert an die nach Joseph McCarthy benannte Ära in den USA. Auch Hanno Löwy kommt in der SZ zu Wort. Er ist Direktor des Jüdischen Museums Hohenems sowie Präsident der Association of European Jewish Museums. Statt Gesprächsrunden auf der Documenta abzusagen, wie mit We Need to Talk bereits geschehen, fordert er das Gegenteil. Es muss darüber geredet werden, wo postkoloniale Bewegungen legitime Perspektivwechsel einfordern und wo sie selbst in die Falle kulturalistischer, verschwörungstheoretischer und auch antisemitischer Muster treten. Und es muss darüber geredet werden, wo der Kampf gegen Antisemitismus nur die Abwehr von legitimen Ansprüchen auf Anerkennung munitionieren soll. Einigkeit herrscht in den Feuilletons beim Abschied von F.C. Delius, den Tilman Krause in der Tageszeitung Die Welt den Chronisten der Bundesrepublik nennt. Für Gerrit Bartels vom Berliner Tagesspiegel war die Lautstärke das Markenzeichen des Autors Delius. Immer der Stillste zu sein, daraus hat Delius später eine Tugend gemacht, eine Wohltat im narzisstischen, lautsprecherischen Getriebe der Literatur. Und diese umgeleitet in seine Bücher mit ihrer ebenfalls leisen, aber immer der Sprache verpflichteten Genauigkeit. Dirk Knipphals von der Taz findet in der Trauer um F.C. Delius auch ein Erinnern an das spöttische Lachen. Ich wage sogar die Behauptung, Leitkultur im Berlin der Vor-68er Zeit war das Lachen, schrieb Delius in »Als die Bücher noch geholfen haben«. Tatsächlich funkelte in den Begegnungen mit ihm irgendwann oft auch ironischer Spott in den Augenwinkeln. Zu ironischem Spott lädt natürlich auch die virtuelle ABBA-Show in London ein, die Gina Thomas für die Frankfurter Allgemeine Zeitung besucht hat. Den Auftritt der ABBA-Tare beschreibt sie so. Wenn die vier Musiker am Anfang wie aus der Unterbühne hochgefahren werden, zeichnen sie sich als geisterhafte schwarze Silhouetten gegen den Hintergrund ab, bevor ihnen die Farbenpracht der digitalisierten Phoenix-Kostüme von Dolce & Gabbana konkrete Formen verleihen. 5 Wochen haben sich die inzwischen über 70-jährigen Schweden vor 160 Kameras aus allen Winkeln filmen lassen, um an der Themse virtuell auftreten zu können. Aber eigentlich ist es ja interessanter, wer sich das anguckt. Thomas' Urteil ist gnadenlos. Ein Großteil der 3000 Menschen, die für ABBA Voyage in die futuristische ABBA Arena im Osten Londons gepilgert sind, ist faltig, grau und speckig geworden. Die 70er-Jahre-Modestücke, die viele aus dem Kleiderschrank ausgegraben haben, sitzen nicht mehr so ganz. Und bei den Schlaghosen und Pailletten-Minikleidern vom Kostümversand verraten die Rettungsringe, dass Wunschdenken mitunter über die Realität gesiegt hat. Egal. Wir wünschen für die folgenden virtuellen ABBA-Konzerte viel Vergnügen und möge der Takt mit euch sein.